Our yoga instructor challenged us to find inner peace. I found it faster than anyone. After 4 seconds, I stood up and screamed, "I found Nirvana! I win!" They asked me to leave. I guess they don't respect winning. Bet365 does, though. New customers get $365 in bonus bets just for betting $10. Namaste, losers. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcast. Heute mit Carsten Kellermann am anderen Ende der Leitung. Hallo Carsten.
Hi Yannick.
Und, ja genau, Spoiler, mir, Yannick Sorgatz. Und wir reden über Borussia. Ihr habt lange gewartet, lange warten müssen. Lag nicht an uns, es war aber zu erwarten. Deswegen Donnerstag, also der zweite Donnerstag nach Saisonende, an dem die Trainerentscheidung da ist. Die Saisonanalyse ist beendet. 11 Tage hat sie gedauert. Also ich sag mal, der Analyseteil. Jetzt ist nicht überall Urlaub, es geht immer noch weiter. Aber sozusagen weißer Rauch, Carsten. In dem Sinne, um in dem Bild zu bleiben, ist der alte Papst der neue. Eugen Polanski bleibt Trainer bei Borussia, darf in seine erste volle und richtige Bundesliga-Saison gehen, sprich eine Vorbereitung absolvieren, und dann soll er dafür sorgen, dass vieles besser wird bei Borussia.
Genau, also wir können, glaube ich, jetzt durchaus sagen, dass uns das nicht überrascht hat, das Ergebnis der Analyse, dass am Ende eben Eugen Polanski im Amt bleibt. Rufen Schröder hat das am Mittwoch in einer Medienrunde verkündet, in einer Teamssitzung, und hat dann eben auch ausführlich erklärt, 30 Minuten dauerte der Termin, den wir mit einigen Kollegen da hatten, hat dann in dieser Runde genau erklärt, warum diese Entscheidung eben so ausgefallen ist, wie sie ausgefallen ist. Es wird Veränderungen geben bei Borussia Mönchengladbach, es wird Veränderungen im Team um Eugen Polanski herum geben, im Co-Trainer-Team, im Staff. Das hat Rufen Schröder angekündigt. Da gibt es aber noch nichts Konkretes, Yannick. Da müssen wir noch im Spekulationsbereich in den nächsten Tagen unterwegs sein. Aber nochmal, Eugen Polanski bleibt Trainer. Er soll veränderte Einflüsse aus dem Trainerteam bekommen. Aber vor allem hat Schröder klar gemacht, das hier ist eine Entscheidung mit absoluter Überzeugung. Und ich glaube, das ist auch wichtig, und das hat er auch genauso rübergebracht. Rufen Schröder ist absolut davon überzeugt, dass Eugen Polanski der richtige Trainer für Borussia Mönchengladbach ist. Und ich glaube, wenn man Rufen Schröder jetzt kennengelernt hat seit dem 14. Oktober, seit seiner Amtsübernahme in Mönchengladbach, da weiß man, dass ein Rufen Schröder mit Sicherheit nur wirklich Dinge entscheidet, von denen er wirklich absolut überzeugt ist. Denn er ist hier in Gladbach, um Erfolg zu haben als Manager. Und dazu braucht er einen Trainer, an den er glaubt. Und das ist eben Eugen Polanski.
Und Rufen Schröder ist ja schon lange im Geschäft, sprich auch medial versiert. Deswegen war es ihm sehr wichtig, sozusagen seine persönliche Headline über das Ganze mitzuliefern. Und die lautete: Das ist kein Weiter-so, sondern die klare Ansage, dass wir Dinge anpacken müssen. Denn das war eben dann ganz am Ende wichtig, hat auch nochmal gesagt, es lagen sich jetzt nicht alle in den Armen und liegen sich jetzt nicht alle in den Armen. Es sei kontrovers diskutiert worden und dementsprechend, also inhaltlich natürlich, man ist dann auch übereingekommen in den wichtigsten Punkten, aber der Weg dahin war eben das Entscheidende. Und Carsten, ich finde, das ist ja unabhängig davon, dass man jetzt erstmal die Inhalte bewertet, schon mal eine wichtige Botschaft, dass man A, das Gefühl hat, okay, da ist jetzt wirklich viele Tage intensiv geredet worden. Das war jetzt nicht nur, ja, wir müssen ja so tun, als wenn wir Saisonanalyse machen, dann warten wir mal 11 Tage und verkünden die Entscheidung, die eh am ersten Tag feststand. Nein, so soll es nicht gewesen sein. Man hat sich da also wirklich eine Tiefe gegönnt, die wichtig war. Und man hat sich dann eben, das ist für uns schön, das ist für alle Fans schön, dazu entschieden, das auch ausführlich zu erklären.
Ich glaube, das ist dann auch der große Unterschied zu den vergangenen Jahren. Also da unterstelle ich jetzt mal, dass auch da intensiv gesprochen wurde, dass da auch die Dinge angesprochen wurden, dass da vielleicht nicht so kontrovers diskutiert wurde, weil natürlich auch diese Vorgeschichte des vergangenen Jahres da ist mit Gerardo Seoane, mit dem Borussia in die Saison gegangen ist, trotz aller Kritik der Fans, trotz vieler Probleme, die da vielleicht aufgeploppt sind im Verlauf der vorigen Saison. das ist dann schiefgegangen und das ist natürlich die Basis, auf der jetzt auch die Geschichte mit Eugen Polanski zu bewerten ist. Und ich habe im Kommentar dazu geschrieben, ja, es ist auch ein Risiko. Ja, es ist ein Risiko, weil ganz einfach die Stimmung natürlich schon ziemlich down war. Und es ist auch so, dass Eugen Polanski schon auch nicht ganz klar und ohne weiteres im Amt geblieben ist. Das wurde diskutiert und das hat auch Ruven Schröder hin und her gedacht. Natürlich wurde da vielleicht auch schon an Alternativen gedacht, wenn Dinge vielleicht sich nicht so entwickelt hätten, gerade im Endspurt der Saison. Da hat, glaube ich, Eugen Polanski nochmal die nötigen Meter dann auch gemacht, weil er Dinge angeboten hat, Veränderungen gezeigt hat. Und das war auch ein Wort, was Ruven Schröder dort immer wieder verwendet hat, Veränderung, das ist das, was er eben auch will, Veränderung im Club, an vielen Stellen Veränderung im Kader, jetzt im Trainerteam, dann aber auch in den Strukturen des Clubs mit André Hechelmann, dem neuen Chef-Scout, der wiederum dafür sorgt, dass eben in der Scouting-Abteilung vielleicht verändertes Denken, veränderte Herangehensweisen da sind. Also von daher viel Veränderung, aber mit dem gleichen Trainer. Und das ist, finde ich, der Unterschied zu dem Weiter-so der Vorsaison. Es wurde klar kommuniziert. Es ist, Ruven Schröder hat also wirklich alle Punkte abgehakt. Aber ich bleib dabei, das Risiko bleibt bestehen. Die Geschichte der Vorsaison ist da. Es sollte und muss möglichst schnell zu erfolgreichen Spielen, zu Ergebnissen führen, damit nicht gleich wieder Unruhe entsteht im Club.
Ja, und die erste Frage, die sich ja im Prinzip stellt, ist, was ist jetzt die finale Begründung, warum man auch diese Überzeugung hat, dass Polanski das hinbekommt? Da hat Schröder ein paar interessante Sachen angeführt, nämlich erstens, dass er unter Druck geliefert hat. Da kann man ja schwer widersprechen. Also natürlich auch interessant, woher der Druck kam aus den Misserfolgen und wie diese zustande kamen. Aber es gab diese Siege gegen Union, St. Pauli zum richtigen Zeitpunkt. Es gab den Sieg zur Rettung gegen Dortmund, mit dem viele nicht gerechnet haben. Und es gab dann diesen überzeugenden Erfolg am letzten Spieltag gegen Hoffenheim, als nach dem Augsburg-Spiel in der Vorwoche alle dachten, jetzt ist alles, was das Dortmund-Spiel gezeigt hat, schon wieder dahin. Aber nein, man hat es hinbekommen mit dem entsprechenden Spielglück gegen eine Mannschaft, für die es noch um was ging, die mit einem Sieg die Champions League erreicht hätte, so ein 4-0 hinzulegen. Das waren Punkte, die für ihn sprachen. Und das hat Schröder schon durchklingen lassen, dass er der Meinung ist, Polanski hat Kritik angenommen, also vor allen Dingen die interne, was er jetzt mit der externen gemacht hat, das wird er uns vielleicht auch nochmal erzählen. Und Schröder hat gesagt, er als Sportchef hat es schon als seine Aufgabe angesehen, eben loyal seinen wichtigsten Mitarbeiter zu stützen, nicht an den Pranger zu stellen, dafür aber intern deutlich zu werden. Und da habe sich Polanski schon immer wieder auch bereit gezeigt, Dinge anzunehmen. Da muss ich ein bisschen daran denken, wie die Saisonanalyse vor 3 Jahren unter Daniel Farke gelaufen ist, in die es ja relativ offen gegangen sein soll, so wurde uns danach immer versichert, wo es aber dann schon mit der triftigste Trennungsgrund war, dass man nicht so ganz übereinkam, was verändert werden muss, also dass Farke da etwas beratungsresistent gewesen sei. Ehrlich, ne, müssen wir vielleicht auch sagen, wir haben ja mit Daniel Farke nie drüber sprechen können, aber das ist das, was von Vereinsseite dann aus der Richtung kam. Und das soll eben bei Polanski jetzt anders gewesen sein. Und ja, da darf man gespannt sein, was genau daraus abgeleitet wird. Aber sicherlich ist diese Annahme von Verbesserungsvorschlägen, von Kritik, von Impulsen aus dem Verein, von wichtigen Entscheidern auch eine wichtige Voraussetzung.
Ja, extrem. Also bei Daniel Farke soll es ja tatsächlich so gewesen sein und ich glaube auch, dass es so war. Man hatte ja schon gewisse Dinge auch geplant mit ihm und er hat dann eben, ja, glaube ich, wirklich gar keine Kritik an sich herankommen lassen. Erinnert ja auch so ein bisschen an Marco Rose in Dortmund, der auch in so einem Gespräch dann am Ende war das gar kein Thema, dass er nicht mehr Trainer sein soll. Und dann hat man sich halt da sozusagen festgestellt, dass man da keine Basis hat. Und das war ja dann auch eine wichtige Entscheidung zu sagen, okay, dann ist eben Daniel Farke nicht mehr unser Mann. Jetzt Eugen Polanski hat ganz klar, und das hat er aber auch schon in den Spielen auf dem Rasen gezeigt. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass zu sehen, weil er hat ja dann gegen Hoffenheim mit einer Viererkette zum Beispiel angefangen. Es war die Kritik, dass eben zu wenig Mut im Spiel war. Er hat dann Bolin und Moya aufgestellt. Einfach als Botschaft auch, ja, ich will hier im Sinne Borussias dann eben auch die Leute mitnehmen, will einen vernünftigen Fußball zeigen, dass es auch Spiele immer wieder geben wird, wo es um Sicherheit geht, darum Ergebnisse zu erzielen. Das ist doch klar. Das hat er aber auch getan und das war auch, glaube ich, ein wichtiger Hinweis von Ruven Schröder, dass es ja in der Phase, in der Eugen Polanski den Job übernommen hat, tatsächlich erstmal darum ging, Stabilität hinzubekommen, in ganz platt gesagt die Bude hinten dicht zu machen und vor allem dann auch Ergebnisse zu erreichen. Das hat er geschafft, hat dann gemerkt allerdings auch, und das ist ja das, was Schröder auch zugesagt hat, wir haben einen jungen Trainer verpflichtet, haben uns für diesen Weg entschieden. Da muss man natürlich auch mit einkalkulieren, dass nicht alles ganz glatt läuft, dass in gewissen Punkten vielleicht auch Lerneffekte notwendig sind, da die Routine eben noch nicht so da ist. Dann kam dieser Knick nochmal, dann kam eben die Problematik wieder auf, dass das nicht alles so in Stein gemeißelt war, weil vielleicht auch ein Polanski zu viel wollte. All diese Dinge, glaube ich, sieht Schröder bei Polanski erfüllt, dass das in die richtige Richtung geht. Und vor allem, er wird mit einer Vorbereitung und einer Mannschaft, die auch mit ihm zusammengestellt ist, in die neue Saison gehen. Und da, glaube ich, ist es dann auch, wenn man alles mal runterbricht, durchaus fair, Polanski diese Chance zu geben.
Ja, nicht jeder ist eben ein Guardiola, der nahtlos zum Champions-League-Sieg eilt. Nicht jeder ist ein Xabi Alonso, der aus der zweiten Mannschaft von Real Sociedad kommt und ungeschlagen deutscher Meister wird und das Double gewinnt, sondern ja, auch Cheftrainer können und dürfen sich entwickeln, müssen sie natürlich, vielleicht auch ein bisschen schneller, ne, nicht nur ein bisschen, wahrscheinlich sehr viel schneller als Spieler im vergleichbaren Alter. Die kann man auch nochmal verleihen. Das ist jetzt unwahrscheinlich, dass man das bei Cheftrainern macht, dass sie dann irgendwie woanders noch ein Lehrjahr einlegen, sondern es muss dann natürlich funktionieren. Aber es gibt jetzt eben dieses Bekenntnis, dass das mit Polanski geschehen soll. Und Carsten Ruven Schröder hat ja auch sehr klar Dinge skizziert, die Borussias künftigen Fußball prägen sollen. Auch das hatten wir an dieser Stelle und bei RP Online häufiger bereits. Es soll zum Beispiel die dauerhafte Rückkehr zur Viererkette geben in ein 4-2-3-1 oder 4-3-3, so wie man es auch jetzt schon gegen Hoffenheim am letzten Spieltag gesehen hat. Es sind wenig Dinge dabei, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt dogmatisch oder ideologisch. Also man wird da schon auch flexibel sein, wo man jetzt genau anläuft gegen welchen Gegner. Aber über allem soll dann neben der Grundformation eben auch sollen so softere Faktoren wie Mut stehen, wie Aktivität, die ja im Gegensatz zu Mut sogar auch sehr gut messbar wäre, nämlich an Lauf- und Intensitätsdaten. Also da verlangt Schröder von Polanskis Team und eben dann auch vom Trainer deutlich mehr.
Genau, eigentlich verlangt er ja das, was Eugen Polanski als Spieler eigentlich dargestellt hat. Er war immer einer, der sehr intensiv gespielt hat, einer, der viel Laufarbeit gemacht hat, aber auch einer, der gut Fußball spielen konnte. Er war ja nun auch im zentralen Mittelfeld angesiedelt und er hatte vor allem auch Leaderqualitäten. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn man dann, wir werden darauf ja gleich nochmal zu sprechen kommen, die Veränderung im Kader sieht, dann sieht man eben auch, dass dieses Thema Leadership da doch eine Rolle spielt. Und deswegen, also Eugen Polanski bekommt jetzt, finde ich, glaube ich, ein Umfeld, in dem er dann aber auch keine Ausreden mehr haben wird. Dann ist eben nicht mehr da, dass er keine Vorbereitung hatte. Er hatte eine Vorbereitung. Er hat dann die Mannschaft, mit die dann auch nach seinem Gusto verändert worden ist. Und er wird dann eben auch klare Leitplanken, so hat es ja Max Eberl immer genannt. Und den Begriff finde ich an dieser Stelle wirklich auch ganz passend, weil das ja eben nicht Dogmatik bedeutet, sondern dass du innerhalb gewisser Linien immer noch Spielraum hast, dein Spiel dann eben so aufzuziehen als Trainer. Klar, ich finde es wichtig, dass man sich vielleicht festlegt auf diese Viererkette, weil das einfach als Botschaft ist. Ist auch nichts Neues, hat es damals auch gegeben, als André Schubert durch Dieter Hecking ersetzt wurde, ging man zurück zur Viererkette. Da stand die dann für mehr Strukturen und für mehr Stabilität. Dann, als Farke-Trainer wurde, stand die Viererkette dann, von Adi Hütter eben übernommen hat, stand die Viererkette für die Rückkehr zum Ballbesitz, Fußball. Jetzt wird sie dafür stehen, mehr Mut zu haben und vor allem eine Position offensiver mehr auf dem Platz zu haben. Ein Spieler, der faktisch mehr der Offensive zuzuordnen ist, durch diese Dreier-Konstellation mit einem klaren Stürmer und drei offensiven Mittelfeldspielern dahinter. Vor allem aber, Yannick, finde ich, dass diese Formation sehr, sehr gut auch zum Kader passt, wie er sich dann darstellt. Und auch zu Eugen Polanski eigentlich. Mich hat es immer so ein bisschen gewundert, dass er sehr selten auf die Viererkette gesetzt hat, weil ja auch diese Forderung relativ einfach umzusetzen ist, dann eben mehr Mut zu haben. Aber da bleibe ich dabei, hat er dann vielleicht dann auch ein bisschen den Mut verloren, weil er doch mehr drauf gesetzt hat, die Defensive, die Stabilität zu stärken in dieser Dreierkette mit der Fünferabwehrreihe, die sich dann entwickelt. All diese Dinge, da ist er jetzt unter Druck. Das finde ich schon, dass Schröder da auch Druck aufgebaut hat mit seinen Vorgaben, weil ja, das Thema Benchmark hat er ja immer wieder aufgebracht. Und ich glaube, die Benchmark ist für Borussia Mönchengladbach dann schon klar definiert.
Ja, und wenn wir jetzt Eugen Polanski fragen würden, wie er das sieht mit dem Druck und so, ich glaube, müssen wir fast gar nicht uns ausmalen, dass er sagen wird, naja, Druck hat jeder in diesem Business, Druck hat vor allen Dingen jeder Cheftrainer in der Bundesliga. Von daher wird er darunter sicherlich nicht zerbrechen. Ja, und was diese Balance auf dem Feld angeht, wird es ja schon spannend. Ich sag mal jetzt so bildlich gesprochen, der Expected Goals Regler sollte vorne ja ein bisschen aufgedreht werden. Das darf eben nicht zur Folge haben, dass er hinten dann auch wieder aufgedreht wird. Das muss Polanski hinbekommen, aber genau dafür soll er ja A, eben auch diese ganze Vorbereitung bekommen und B, einen Kader, der darauf ausgerichtet ist. Du hast das Thema Leadership, Führungsstärke angesprochen. Wir erinnern uns an alle an Polanskis Zitat auf der Mitgliederversammlung, als er sich auch ein paar Arschlöcher mehr gewünscht hat. Ich würde jetzt nicht sagen Enzo Leopold, der Kapitän von Hannover 96, der verpflichtet wurde als Achter fürs Mittelfeld, ist ein Arschloch, aber auf jeden Fall ja auch einer, der, wie ich gesagt habe, da die Spielführerbinde getragen hat, der läuft ohne Ende, der trotzdem Fußball spielen kann. David Herold links hinten, richtig gute Lauf- und Intensitätsdaten, 7 Torvorlagen in der zweiten Bundesliga in Karlsruhe. Rechts hinten wird Juchim Konoplia kommen aus der Ukraine, Nationalspieler, fußballerischer veranlagt als Joe Skelly beispielsweise. Also man hat da auch viel Pärchenbildung oder Bärchenbildung, wie Lothar Matthäus sagen würde, von zwei Spielern, die nicht komplett gleich sind, die sich dann auch ergänzen, die sich in ein spannendes Duell schmeißen. Kann man, hat Schröder auch gesagt, geht den ganzen Kader durch, werdet ihr an fast allen Stellen finden. Das findet er gut, das ist das Ziel. Und für uns, glaube ich, auch die Voraussetzung, dass wir sagen, okay, der Kader, den wir immer als etwas windschief beschrieben haben, der wird dadurch geglättet und bekommt wieder eine klare Linie, eine Identität, und die gilt es dann eben auf dem Rasen auch zu verfolgen.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, dieser Druck, den Schröder eben auch durch die, ja, es sind ja schon Vorgriffe, denn es wurde noch nicht so richtig verkauft. Er hat gewisse finanzielle Spielräume natürlich bekommen durch den Verkauf von Rocco Reitz, aber er hat ganz klar jetzt gemacht, ich hole jetzt hier für die beiden Außenbahnen, hole ich neue Leute. Lukas Ulrich, der Vertrag wurde verlängert, da ist eben jetzt der Herold da und soll Druck machen, da wird man sich schön battlen. Und ja, Joe Skelly gilt ja immer noch als Wechselkandidat, aber es ist auch ganz klar, dass es hier jetzt keine Ausreden gibt. Wenn er in Gladbach bleibt, dann wird er nicht wie bisher faktisch mehr oder weniger seinen Stammplatz sicher haben, sondern muss um alles kämpfen. Aber es gibt eben auch noch die Möglichkeit, dass ein Philipp Sander wieder in die Defensive gezogen wird. Also der Kader hat schon einiges an, und das ist, glaube ich, am gesunden Konkurrenzkampf, den er anbietet. Ich bin sehr gespannt. Ich werde ja mit Hanna Gobrecht im Trainingslager sein, was wir beide da beobachten werden, wie es dann zur Sache geht. Andererseits, Yannick, glaube ich, du warst vergangenes Jahr mit Hanna vor Ort am Tegernsee. War es ja jetzt auch eigentlich sehr positiv, was da an Eindrücken mitkam. Es waren auch da Veränderungen, die man eben festgestellt hatte, beispielsweise bei Gerardo Suane ein anderes Auftreten, das war damals Thema, das wird auch jetzt bei Polanski Thema gewesen sein. Ja, deswegen Trainingslager sind immer so ein bisschen verführerisch.
Aber ich denke, ich erinnere mich dran, das war, glaube ich, auch im Bonhoff-Interview, das wir kurz danach geführt haben, wo er auch zugegeben hat, ja, man hat das schon noch gespürt, diese Schwere, die über dem Neuen lag, aufgrund der Endphase der Saison davor mit den 7 Spielen, die nicht gewonnen wurden. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir wollen jetzt auch nicht alles an dem 4-0 gegen Hoffenheim festmachen, aber man kann den Wert dieses Ganzen schon nicht unterschätzen. Und ich eben, gerade weil es so viel gezeigt hat, was Borussia in Zukunft zeigen will, war dieses Spiel dann doch wahrscheinlich wichtiger, als ein einzelnes sein sollte. Plus, auch das der Unterschied, der jetzt schon zum Vorjahr, der erste Dominostein war gefallen mit Rocco Reitz, bevor überhaupt jemand das Wort Dominostein benutzen konnte, in den Mund nehmen konnte. Sprich, Schröder konnte handeln und hat jetzt eben schon so viel gemacht, dass ja wir die letzten Tage fast vergessen haben zwischendurch, dass ja noch diese Trainerentscheidung ansteht, weil so viel auf dem Transfermarkt los war und man kaum hinterherkam und sich schon dachte, naja, so viele können sie gar nicht verkünden, weil so viele Verkündungsvideos kann Borussias Medienabteilung auf einmal gar nicht schneiden. Dementsprechend schon in dem Sinne auch viele Unterschiede zum letzten Jahr und dadurch abgeleitet eben auch eine Verpflichtung, diese Vorlage zu nutzen, denn die Basis ist da.
Ja, definitiv. Und ich glaube, dieses Wort, was du gerade benutzt hast, diese Schwere, das wird ein ganz entscheidender Faktor sein, weil natürlich Eugen Polanski seit der Mitgliederversammlung auch genau weiß, wie schmal dieser Pfad ist, auf dem er da unterwegs ist. Einerseits ist er eben der Borusse, der hier als junger Trainer eben was aufbauen soll. Andererseits sind die Leute da auch gerne bereit, ihn da richtig in die Mangel zu nehmen, auch verbal, und ihn da auch richtig anzuschießen. Und diese Schwere wird natürlich erstmal da sein. Das merkte man natürlich in der vergangenen Saison, dass ein 0-0 gegen den Hamburger SV, Aufsteiger, ein Club mit einer Riesengeschichte, mit einem Riesenhintergrund. Wir haben ja auch gesagt, endlich gibt es dieses Spiel wieder. Aber es war ein Aufsteiger. Aber man spielte nur 0-0 gegen einen Aufsteiger. Und schon war die Problematik da. Man verlor dann beim VfB Stuttgart 0-1, spielte eigentlich gut. Dann kam das 0-4 gegen Bremen und dann war der Trainer weg, weil einfach die Stimmung, abgesehen mal, dass man eben, du hast es gesagt, man nimmt die Dinge mit aus der Vorsaison, 10 Spiele nicht gewonnen waren. Und damit hat man jetzt natürlich eine andere Basis, weil man eben von den letzten 3 Spielen 2 gewonnen hat. Dann gegen Dortmund, dann gegen Hoffenheim, also gegen Top-Mannschaften auch noch. Da ist natürlich die Botschaft eine andere. Und ich glaube, Yannick, zuletzt war so dieser positive Ausklang einer Saison eigentlich unter Adi Hütter, als auch Hoffenheim dort war. Es gab ein 5-1, sonniger Tag und so weiter. Nur da war der Unterschied eben, dass der Trainer dann weg war. Jetzt wird Eugen Polanski...
Ja, 20 Minuten hat der Effekt gehalten.
Ja, genau. Aber jetzt kann Eugen Polanski das eben mit in die Saison nehmen und kann wirklich diese Spiele, dieses Erlebnis, das, was die Mannschaft gegen Hoffenheim, aber auch gegen Dortmund auf den Platz gebracht hat, kann er sagen, so Leute, das ist unser Auftrag, so soll Borussia Mönchengladbach sein, so wollen wir sein und wir können das. Und ich glaube, ein ganz großer Vorteil wird sein, dass Tim Kleindienst dann in der Kabine sitzt und nicht in der Reha und in der Kabine sitzt und sagt, ja klar können wir das, ich bin ja wieder dabei und wir machen das jetzt, wir rocken das. Da wird er eine große Unterstützung haben und da glaube ich, das wird ihm extrem helfen, dem Eugen Polanski, dass Kleindienst wieder da ist, dass ein Hacki da ist, Robin Hack, der einfach immer positiv unterwegs ist. Das sind schon mal 2 Spieler, sind ja fast Neuzugänge für ihn, sind es Neuzugänge. Plus die anderen, die dann kommen, die sich in der Bundesliga beweisen wollen. Die sich aber, Yannick, ich hebe den Zeigefinger jetzt dann doch mal eben hoch, auch ein Enzo Leopold muss erstmal in der Bundesliga ankommen. Wir haben es bei Philipp Sander gesehen, der kam als Boss aus Kiel. Der hat sich dann auch schwer getan, erstmal da so richtig anzukommen.
Ja, das müssen sie alle hinbekommen. Schröder sagt ja, die gute Voraussetzung ist, dass die wirklich explizit richtig heiß darauf seien, jetzt endlich in der Bundesliga anzukommen. Man hat es bei Engelhardt auch gesehen. Ich fand, dessen Start war ja aber auch vielleicht getrieben davon besser als das Ende. Jetzt wird Yannick Engelhardt keine Zukunft bei Borussia haben, weil man das Mittelfeld anders aufstellt. Aber ja, für jeden Einzelnen wird gelten, da in der Bundesliga anzukommen. Denn, hilf mir kurz, ja, Daniel Batz hat Bundesliga-Erfahrung, aber David Herold nicht, Karlsruher SC. Sento Uno, der junge Japaner, der von Shimizu kommen wird in den nächsten Wochen, hat keine Bundesliga-Erfahrung, ist aber auch schon Kapitän in seiner Mannschaft in jungen Jahren. Enzo Leopold hat sie nicht, Joachim Knoplia hat sie nicht. Also von daher, ja, auch bei Kevin Dix hat man das gesehen, nicht nur bei Spielern, die eben aus Deutschland, aus anderen Ligen kommen, sondern bei einem Champions League und generell Europacup erfahrenen Spieler, der auch nicht mehr jung war, da hat es auch gedauert. Und ja, sollte vielleicht in manchen Fällen dann im Sommer auch wirklich einen Tick schneller gehen als zuletzt, was die Akklimatisierung angeht.
Ja, und das muss eben dann jetzt Polanski hinbekommen in Verbindung mit seinem Trainerteam. Er muss eine Atmosphäre schaffen, in der eben, sagen wir mal, eine Sicherheit entsteht. Das war, glaube ich, letzte Saison tatsächlich schon ein Problem, dass du dadurch, dass eben auch Kleindienst, ne, der Kapitän, der wird Kapitän, aber fehlt dann einfach, Rocco Reitz dann in dieser Rolle, tut sich dann einfach schwer, weil er sich zu viel drauflädt, weil er einfach zu viel will. Da kann man ihm gar nicht, das kann man ihm nicht vorhalten, aber es war einfach so. Und somit fehlte dann dieser Mannschaft natürlich schon eine Führungsstruktur, die nicht da war. Kevin Dix, wie gesagt, kam als Führungsspieler, musste dann aber feststellen, ui, die Bundesliga ist doch noch was anderes als die dänische. Moritz Nikolas war das erste Mal Nummer 1, offiziell Nummer 1, musste auch erstmal ankommen, hat sich auch richtig reinentwickelt. Und du hast es gesagt, Engelhardt, der kommt aus Como und hat aber trotzdem noch nie Bundesliga gespielt. Und die Bundesliga ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer als die zweite Liga bei Fortuna Düsseldorf, wo er Erfahrungen gesammelt hat. Und das schleppte die Mannschaft dann erstmal so mit sich herum. Und zwar kam dann noch schnell der Trainerwechsel dazu mit einem jungen Trainer, der auch erstmal seine Erfahrungen machen musste. All diese Dinge sind jetzt schon anders. Jetzt sind eben, ein Philipp Sander hat nochmal ein Jahr draufgelegt. Jens Kastrop haben wir ganz vergessen, der ja auch bei Null anfing in der vergangenen Saison, was die Bundesliga angeht, hat jetzt seine Erfahrung gesammelt und auch seine Wildheit vielleicht nochmal ein bisschen jetzt im Sommer Zeit zu überdenken bei der Weltmeisterschaft. Wird auch da reifen, wird als WM-Spieler zurückkommen und mit einer gewissen Erfahrung dann eben auch als südkoreanischer Nationalspieler. Ja, das sind Dinge, die die Mannschaft dann im Vorgriff hat. Und Eugen Polanski hat auch fast eine gesamte Saison dann an Erfahrungen gesammelt, positiv wie negativ, hat sich jetzt nochmal komplett selbst reflektiert. Janik, ja, jetzt einfach mal die Frage, hättest du es auch so gemacht, wie es die Gladbacher jetzt gemacht haben? Wie gesagt, überrascht hat es uns nicht, aber hättest du es so gemacht? Das ist mal die Frage.
Ja, unter all den Umständen glaube ich schon, dass ich zu diesem Ergebnis gekommen wäre. Ich hätte es wahrscheinlich anders bewertet, wenn da die, man muss da einfach zuschlagen, Lösung überhaupt auf dem Trainermarkt gewesen wäre, wo es quasi unvernünftig gewesen wäre, eine Chance zu verstreichen zu lassen. Aber ich will jetzt gar nicht so riesige Namen nennen. Die das annähernd erfüllten, waren einfach weder da noch für Borussia greifbar. Deshalb, also man sieht das hier gerade bei Bayer Leverkusen zum Beispiel, die Philippe Luis holen wollten aus Brasilien, der ja einen sehr guten Leumund schon hat, aber den jetzt wahrscheinlich nicht bekommen, weil er zu Monaco geht. Es gibt schon große Namen, aber die werden keine Rolle bei Borussia gespielt haben. Und wenn ich mir überlege, es wäre Lustrinelli geworden, der jetzt bei Union ist, der Schweizer Meistertrainer, was für mich vom Profil gar nicht gepasst hätte und vom Fußball zu Borussia. Es wäre Alexander Blessin geworden, der Abstiegstrainer des FC St. Pauli. Also bei allem, was diese Trainer auch auszeichnet, oder ein Horst Steffen, der in Bremen es nicht geschafft hat, Thema in der Bundesliga ankommen. Ja, das wären für mich alles eh keine Alternativen gewesen. Und ich würde sagen, eigentlich, ich glaube, wenn ihr die letzte Folge nochmal anhört, Carsten, so ein bisschen haben wir es ja fast vorweggenommen, wie es jetzt auch begründet wurde. Es war auf eine Art dann absehbar, aber ja, kurze Antwort am Ende. Ich wäre auch zu diesem Schluss und zu diesem Ergebnis gekommen.
Ja, ich denke, vor allem, zu sagen, jetzt es gab keine Alternative, würde, glaube ich, die Sache in falsches Licht rücken. Aber ja, natürlich,
keine Garantien,
genau,
zumindest.
Genau, es geht ja um Garantien, die größer gewesen wären als bei Eugen Polanski. Ich sage mal, grundsätzlich hast du die bei gar keinem, egal wie riesig jetzt der Name des Trainers gewesen wäre, selbst wenn José Mourinho gekommen wäre, der überall Erfolg hat, ist das keine Garantie.
Wäre es auf jeden Fall nicht offensiver und mutiger geworden.
Zum Beispiel, ne, das sind so Dinge, und ob das dann in der ganzen Melange dann wirklich dann auch funktioniert. Deswegen, also ich denke, dass Eugen Polanski, ich finde es erstens fair, ihm diese Chance zu geben, vor dem Hintergrund, dass er eben schon in einer extrem schwierigen Situation, die, glaube ich, für ihn schwieriger war, als er gedacht hat. Ich glaube, als er angefangen hat, ist er da wirklich so ein bisschen, ja, ich würde es fast unbedarft nennen, rangegangen, hat gedacht, na, ich komme jetzt, hier kommt Eugen Polanski, der rockt das schon, so wie es viele ja gedacht haben. Nee, das ist Bundesliga, das hat er dann ja auch wirklich zugegeben, fand ich auch sehr gut, wie er auf unsere Frage dann in der letzten Pressekonferenz vor dem Hoffenheim-Spiel, letzten Pressekonferenz der Saison, dann wirklich auch sich selbst reflektiert hat und gesagt hat, ja, ich habe schon gedacht, dass es ein bisschen einfacher gehen würde und bin dann eines Besseren belehrt worden, Realität Bundesliga. Darum glaube ich, ist es jetzt wirklich fair und in Ordnung, ihm die Chance zu geben. Und ich sehe das auch als Chance für Borussia Mönchengladbach. Denn jetzt Polanski zu feuern hätte auch bedeutet, dass man sich natürlich von dem Weg mit dem selbst herangezogenen Trainer dann verabschiedet, dass man der Sache keine richtige Zeit gibt, dass man dann, es war genug Wind da, aber dass man schon dann diese Situation, er hat seinen Job erfüllt, er sollte den Abstieg vermeiden, das hat Schröder ja auch nochmal gesagt, und er hat am Ende dann auch gezeigt, in welche Richtung es gehen kann, hat also eine Perspektive aufgezeigt, dann den Trainer zu entlassen, den man wirklich selber herangezogen hat, das hätte auch schon eine weitreichende Botschaft gehabt, finde ich, an dass eben Gladbach dann auch nicht bereit ist, um Trainer, der eben dann, na klar, seine Malessen hat, weil er eben noch neu und jung ist, dann wirklich auch die Zeit zu geben, aber jetzt auch ganz klar, jetzt ist Polanski in der Pflicht, er kriegt einen Riesenvertrauensvorschuss vom Club. Und ich glaube, Schröder, das ist auch nochmal klar geworden, hofft jetzt wirklich, dass die Fans da auch mitgehen. Da weiß ich nicht, wie groß da die Erwartungshaltung ist, beziehungsweise wie groß da auch die Lust ist, das alles mitzugehen, wenn die Ergebnisse nicht kommen. Wird eine spannende Sache, glaube ich, die Anfangsphase der Saison. Und da kann man dann Polanski in aller Objektivität nur wünschen, was ihn persönlich angeht, dass er da auch wirklich erfolgreich ist. Und ich glaube, das ist auch das, was Schröder weiß. Alle in Gladbach brauchen jetzt wirklich positive Ergebnisse, um die Geschichte hier auch glaubhaft zu vermitteln.
Ja, es ist die Saisonanalyse, die ominöse, abgeschlossen. Vielleicht ein Saisonziel, dass nächstes Jahr um die Zeit nicht alle darauf lauern, wie entscheiden sie, was machen sie, sondern dass man sich in eine Lage gebracht hat, dass jeder weiß, ja, natürlich wird sich da noch zusammengesetzt, aber es geht nicht um elementare Dinge, sondern um Feinheiten. Und ja, die große Frage eben jetzt, nicht, dass, also wir werden eh nicht in ein Loch fallen, Ruven Schröder auch nicht, auch wenn er gesagt hat, schlafen wäre auch nochmal cool irgendwie. Der hat richtig geackert in letzter Zeit, er wird weiter ackern, denn auch wenn quasi 5 neue schon da sind. Bei Uno wird es noch ein bisschen dauern. Der ist ja auch noch angeschlagen. Bei Konoplia fehlt noch die Verkündung und ein paar letzte Details. Aber dann wird Borussia 5 neue verpflichtet haben. Wenn man Hugo Bolin noch mitzählt, 6. Aber so richtig viele gegangen, außer die Leihspieler, Carsten, sind noch nicht. Deswegen würde ich sagen, Ruven Schröder wird nicht weniger telefonieren in den nächsten Tagen und Wochen. Denn jetzt geht es halt daran, diesen Kader zu verkleinern. Man war in der Lage, einiges zu machen, den Fokus auf Neuzugänge zu legen, aber sowohl im Sinne der Gehaltseinsparung als auch der Kaderhygiene, blödes Wort, aber so nennt man es ja manchmal, muss da was passieren. Der Kader ist zu groß, allein schon, wie gesagt, deshalb, weil es auf dem Trainingsplatz eng werden würde, wenn alle bleiben, die Stand jetzt da sind.
Ja, definitiv. Also da sehe ich jetzt mal Druck auch bei Schröder. Also sag ich mal, die Clubbosse haben ihm da schon ein bisschen Vorschuss gegeben, um dann eben diese Kaderveränderung zu machen, um dann entsprechend auch seinen Plan umzusetzen, der mit Sicherheit auch darin besteht, allen bei Borussia Mönchengladbach klar zu machen, dass jetzt hier vorbei ist mit dem, was die Kritiker ja immer als Wohlfühloase bezeichnen. Wir sind jetzt mal gar keine Plätze mehr vergeben oder nur noch die allerwenigsten und die auch nur an Leute, die wirklich nachgewiesen haben, dass sie wirklich das auch verdienen. Also da wird jetzt, ich würde es mal fast schon Bambule nennen, die der Schröder da macht, zeigt klar, wo es hingeht. Und jetzt ist er natürlich in der Pflicht, entsprechend dann eben auch die Ausdünnung des Kaders voranzutreiben. Und ich glaube, da sind wir auch schnell bei Namen wie Florian Neuhaus, wo man sich sicherlich überlegen wird, wie man mit der Personalie jetzt umgeht. Mit Neuhaus darüber reden wird. Schröder hat Gespräche angekündigt, nicht explizit mit Neuhaus, das sei wirklich angemerkt, sondern generell Franck Honorat ist ja jemand, bei dem, der sich so ein bisschen selbst auf den Markt gebracht hat, bei dem spekuliert wird, dass er dann möglicherweise geht. Moritz Nikolas, der Torwart, der eine klasse Saison gespielt hat, wird mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Club Interesse wecken. Darum auch, finde ich, wichtig, die Verpflichtung von Daniel Batz als jemanden, der, wenn dann was kommt bei Nikolas, da wirklich nicht sofort wieder die Alarmglocken anleuchten lässt, sondern dann weiß man, man hat einen, den man als Nummer 1 auch spielen kann. Das sind Dinge, die Schröder jetzt angehen wird und was er ja natürlich noch tun wird. Ich glaube, da kam gerade die Meldung, justament, dass eben Celtic Glasgow die Kaufoption für Thomas Schwanschara eben nicht einlösen wird. Auch keine Überraschung. Ja, Schröder wird jetzt sicherlich gerade in den Fällen, aber vielleicht sogar auch bei Florian Neuhaus aktiv daran arbeiten, diese Spieler dann eben zu verkaufen und entsprechend dann den Kader wirklich zu verkleinern. Kleine Gruppe, mehr Einfluss für den Trainer, klarere Strukturen und so weiter. Das sind alles Dinge, die er jetzt angehen muss.
Ja, wobei, glaube ich, bei Florian Neuhaus nicht mehr so viel zu verkaufen ist. Da ist ihm höchstens der Plan zu verkaufen, wie man sich dann einigt auf eine Vertragsauflösung. Und bei Schwanschara muss man sagen, also jetzt ist ja Transfermarkt.de ist nicht alles, aber da ist er bei 2 Millionen noch. Und ja, also dass überhaupt noch vermeldet wird, dass Celtic die 8 Millionen Kaufoption nicht zieht. Alles ab 4 wäre schon halbwegs sensationell für Borussia. Das wird schwer genug. Es gibt sicherlich leichtere Dinge, zum Beispiel dann auch sich einig zu werden mit dem KSC bei Shio Fukuda, was zu finden bei Noah Pesch und Randleon Ranos, die von ihren Leihen zurückkommen, deren Verträge 2027 auslaufen. Da wird man gewiss nicht verlängern und nochmal eine Leihe machen. Anders sieht es dann bei so Eingewächsen wie Niklas Wieder aus. Da setzt man sicherlich mal zusammen und überlegt, was ist am besten, ein komplettes Jahr U23 oder vielleicht doch mal der Schritt weg. Hat er also deutschlandweit immer mal wieder gute Entwicklungen gegeben in dem Segment, wo sich das lohnen kann. Oder in Gladbach denkt man dann an das, was Rocco Reitz hinter sich hat. Also die To-Do-Liste ist lang, das weiß Ruven Schröder. Und da darf er jetzt auch nicht zu viele Misserfolge, sage ich mal, einfahren, weil sonst gibt es einige Probleme, was den Kader fürs nächste Jahr betrifft. Allein die Tatsache, dass ein Florian Neuhaus, wenn man sich da nicht einigt, dann vermutlich auf der Tribüne landen müsste. Also klar, er hätte die Chance, uns alle zu überraschen, so wäre es immer, wenn er da mittrainiert. Aber ja, wir haben es ja jetzt über die letzten Jahre gesehen und verwunderlich, dass wir immer noch drüber reden müssen, aber so ist es.
Ja, er hat halt einen Vertrag, das hat Ruven Schröder auch gesagt, ne? Verträge sind Verträge und da kann er sich dann auch so viel engagieren, wie er will. Wenn ein Spieler da keine Lust hat, den Verein zu wechseln, aus welchem Grund auch immer, dann sind ihm doch eher die Hände gebunden. Und ich glaube, die Zeiten, wo es dann auch in Mönchengladbach eine Trainingsgruppe 2 gibt, die sind dann auch vorbei. Also natürlich ist ein Florian Neuhaus dann da. Aber klar, du hast recht, sehe ich genauso. Im allerschlimmsten Fall, finde ich, wäre für beide Seiten wirklich ein schlimmer Fall, wird sich der Spieler dann auf der Tribüne wiederfinden. Und das wäre wirklich die schlechteste aller Lösungen. Also wird Ruven Schröder versuchen und ich glaube, das hat er auch unter Beweis gestellt, ne, im Winter mit Thomas Schwanschara, als das in der Türkei da in die Hose gegangen ist, die Leihe, dass er dann direkt Celtic Glasgow an Land gezogen hat, um ihn dahin zu vermitteln. Das, so wie man hört, war dann ja wirklich so ein Schröder-Move, wo er aktiv wirklich selber nach vorne gegangen ist. Also sein Netzwerk funktioniert da nicht nur in eine Richtung, sondern auch was den Abgang oder das Forcieren von Abgängen dann eben angeht. Und da glaube ich, wird er, ich kann mir das auch gar nicht so richtig vorstellen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber der Ruven Schröder, der auch gestern, als diese Teamsitzung war, da merkte man so richtig, wie es ihm gebrodelt hat, wie er jetzt loswerden wollte, was da passiert ist, um im Grunde danach dann 30 Minuten dann direkt wieder weiterzumachen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass der in einer Zeit, die man Transferphase nennt, irgendwo am Pool liegt und 5 Grad sein lässt. Also das kann ich mir bei Ruven Schröder beim besten Willen nicht vorstellen. Also der wird jetzt wirklich auf 180 sein, bis das Transferfenster schließt. Und ich glaube, danach auch.
Ja, das ist sein Naturell irgendwie. Also, und er ist so lange im Geschäft, dass man hofft, so Manager, Machertypen finden dann eben auch Wege, auf ihre Art durchzuschnaufen und den Akku aufzuladen. Das ist allen zu wünschen, die so einen Job machen, denn das muss man wirklich sagen. Also, es kommt immer, ja, die verdienen auch so und so viel, ja, tun sie, aber was Trainer und Manager, Sportdirektoren allein an Stunden ableisten. Dagegen werden wirklich Profifußballer, ich weiß nicht, wer es mal so zusammengefasst hat, ich glaube, der Autor Christoph Biermann, die werden halt auch viel dafür bezahlt, nichts zu tun und sich zu langweilen, weil die natürlich nicht 40 Stunden durchtrainieren können die Woche und dann spielen. So ist das eben, aber Ruven Schröder, ich weiß nicht, wahrscheinlich können wir es uns gar nicht ausmalen, wie viele Arbeitsstunden das jetzt wirklich sind. Wir kennen es ja ein bisschen selbst, nicht in der Masse, aber dass so ein Arbeitstag so richtig ja auch oftmals nicht endet, weil es dann doch immer noch irgendeine Nachricht, ein Telefonat gibt und irgendeine Kleinigkeit, die zu erledigen ist. Das ist die Schnittmenge, die Sportdirektoren und Sportjournalisten dann haben. Weiß nicht, so eine Telefonliste, vielleicht, wenn er irgendwann mal seine Karriere beendet, vielleicht gibt er da mal Einblicke, schreibt ein Buch oder so. Das, denke ich, ist ganz interessant. Deutet er auch immer an, dass er eigentlich, wenn er könnte, würde er das gerne teilen, aber natürlich, alles geht nicht.
Ich überlege mir gerade, wie ein Buch von Ruven Schröder aussehen würde. Ich würde mal tippen mit extrem kurzen Kapiteln, die immer wieder einen Cliffhanger haben und so, sagen wir mal, von der Erzählstruktur her, dass man wirklich so von Hölzchen auf Stöckchen kommt. Also viel, viel zu erzählen und in kurzen und schnellen und Staccato-Sätzen geschrieben. Aber gut, da lasse ich mich dann überraschen, falls Ruven Schröder irgendwann seine Biografie vorlegt und die dann selbst verfasst hat, wie sie dann am Ende ausfällt. Aber so würde ich mir das mal vorstellen. Wirklich ratzfatz erzählt, extremer Speed auch mit kurzen, schnellen Sätzen. Würde passen. Aber gut, soweit sind wir noch nicht. Erstmal erzählt er die Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Neu, würde er wahrscheinlich selber sagen. Und ganz neu noch nicht. Ich glaube, der richtige Ruven Schröder-Kader ist dann wirklich 2027 dann zu bewundern, also in einem Jahr. Aber er wird jetzt schon sehr, sehr viele, muss sagen, wahrscheinlich mehr, als ich tatsächlich auch vermutet habe, Akzente setzen, um einfach seinem Trainer, und ich glaube, jetzt können wir das wirklich mit Fug und Recht sagen, Eugen Polanski ist sein Trainer, ist Ruven Schröders Trainer. Für den hat er sich jetzt zweimal entschieden. Einmal war, glaube ich, im Grunde seine Entscheidung sekundär, weil es eigentlich schon klar war, dass Eugen Polanski Trainer bleibt, ohne da jetzt den Ruven Schröder zurückstellen zu wollen. Aber jetzt hat er das entschieden. Er war der Entscheider in dieser ganzen Geschichte, hat die Gremien überzeugt, hat den Club überzeugt, hat alle Zweifler im Club überzeugt und hat auch klar gemacht, da stehen alle dahinter. Und auch das ist eine klare Ansage in den Club hinein. Leute, wir haben das jetzt so gemacht und jetzt bitte macht's auch mit. Und das ist, glaube ich, sein ganz großes Ausrufezeichen an alle, die es mit Borussia Mönchengladbach halten, diesen Weg dann jetzt auch mitzugehen, ohne riesiges Theater zu machen.
Ja, da werden wir in nächster Zeit auch mal, sag ich mal, reinhorchen in die Gremien und so, wie da die, ja, wirklich die Mittragebereitschaft ist. Er hat das gesagt, ja, ne, wenn wir das so entscheiden, dann ist das ein Schulterschluss des Vereins, aber ja, mal ist die Frage, ob die einfach verhindern, dass es so kommt. Aber wenn dann frühe Misserfolge sich einstellen würden, wie ruhig bleibt es dann wirklich? Wer wagt sich vielleicht doch hervor? Ich fand es ganz interessant, dass dann Mittwochabend, vor allen Dingen bei X, aber auch in Foren dann Fans gesagt haben, jetzt hängt, martialisch gesagt, der Kopf von Ruven Schröder auch mit dran, weil er sich eben für Polanski entschieden hat. So nach dem Motto, diese Patrone muss sitzen, sonst wird es auch für ihn schwierig. Da muss ich sagen, ich weiß, dass es diesen Drang gibt, immer sehr mistgabelmäßig unterwegs zu sein und dann schon daran zu denken, wessen Kopf mit wessen Kopf verbunden ist. Aber das finde ich, und es ist auch eine Fähigkeit, kriegt Schröder hin, sich zwar klar jetzt zu committen zu Polanski, aber mein Eindruck ist nicht, dass er da jetzt mit dranhängen würde. Also da hat er das schon jetzt so vorbereitet, ohne jetzt großes Kalkül, sondern weil es wahrscheinlich auch einfach so ist, dass klare Anforderungen formuliert sind an Polanski, dass er die erfüllen muss. Und wenn er das nicht tut, dann ist es vor allen Dingen ja auch mit sein Versäumnis, weil er der Verantwortliche für die Dinge sind, die ein Trainer umsetzen muss. Oder siehst du das anders?
Naja, also es ist natürlich, wie gesagt, es ist jetzt Ruven Schröders Trainer. Damit wird er natürlich für diese Entscheidung auch in die Verantwortung genommen. Aber ich glaube, das verwehrt er sich auch gar nicht gegen. Das macht er sogar, das gehört zu seinem Job dazu, Verantwortung zu übernehmen. Aber das jetzt, wenn Eugen Polanski das nicht hinbekommt, Ruven Schröder sofort zur Disposition steht, das sehe ich überhaupt nicht. Weil am Ende hängt halt sehr, sehr viel auch von Glück und Pech ab. Ich sage jetzt mal wirklich, Gerardo Seoane, wenn man mal schaut, wer alles so gefehlt hat zu Saisonbeginn, Das war dann schon suboptimal, auch für den Trainer. Und wenn Eugen Polanski jetzt in der Vorbereitung das Verletzungspech verfolgt, dann ist der Kader eben dann auch vielleicht reduziert. Wenn alle da sind, dann hat man Ansprüche an den Kader zu stellen. Da bin ich mir schon sicher. Ich will auch schon meinen, dass dieser Kader mit Sicherheit 45 Punkte erreichen kann. Das, finde ich, gilt auch für den Kader der Vorsaison. Also da wurde schon deutlich underperformed in der Saison. Das sollte in der neuen Saison dann eben anders werden. Also ich sag mal, das der Bereich, wo sich Augsburg dann aufgehalten hat, Punkte, aber auch platzmäßig, da sollte es dann schon mindestens sein für Gladbach in die Richtung. Aber der Ruven Schröder, natürlich wird er die Verantwortung nehmen, aber dass jetzt dann er dann auch sofort weg muss, wenn es mit Polanski nicht klappt, das ist schon eine steile These, finde ich. Und aber genau das ist es, weswegen ich sage, dieses Risiko ist bei Polanski da. Es ist einfach da, dass die Leute sofort wieder unzufrieden werden, die Stimmung sich wieder hochschaukelt. Und das war ja schon, finde ich, krass, was dann in Polanskis Richtung auch kam, in den Online-Foren, aber auch auf der Mitgliederversammlung, wie sehr man ihm vom großen Heilsbringer, unser Mann, unser Trainer, unser Eugen, einer von uns, der jetzt hier den Gladbach-Fußball neu belebt, der unsere große Hoffnung ist, der Heiland ist, fast schon für den einen oder anderen, der dann am Ende wirklich da fallen gelassen wurde wie eine heiße Kartoffel. Also von dem einen oder anderen verbal zumindest und auch, wie gesagt, in der Mitgliederversammlung, da wurde ja nicht zimperlich über ihn geredet, obwohl er dabei saß. Also der weiß schon auch, was auf ihn zukommt und Ruven Schröder, aber da sage ich, ja, das ist, er selber würde es vielleicht so nehmen, das ist eine Sauerländer Eiche, der kann das ab. Also der wird es auch abkönnen und der hofft einfach drauf, dass er das Richtige getan hat und weiß eben, Ergebnisse sind Ergebnisse sind Ergebnisse und die müssen passen.
Ja, und Polanski hat sich natürlich den großen Traum erfüllt, in seinem Verein nicht nur den Weg als Spielereigengewächs zu gehen, sondern eben auch als Trainereigengewächs. Aber die Begleiterscheinung ist eben, man macht es in dem Verein, mit dem man sozusagen aufgewachsen ist, den man in- und auswendig kennt, in der Gegend, wo man herkommt, immer noch wohnt, die ganze Familie verwurzelt ist. Ja, das hat, glaube ich, auch manchmal zwei Seiten, diese Medaille. Vieles, was dann wirklich sich wahrscheinlich wie die Erfüllung eines Traumes anfühlt, aber auch ja das Gegenteil. Also da ist es schon anders, wenn Gerardo Seoane sozusagen im gar nicht despektierlichen Sinne ein Wanderarbeiter ist, wie so viele Trainer, sondern ja, Polanski nun einmal diese Vita hat. Aber ich denke, wir haben jetzt zu Genüge aufgezeigt, was die Vor- und Nachteile, das Für und Wider, die Chancen und die Risiken sind. Und ja, jetzt gilt es für alle, deren Aufgabe das ist, dafür zu arbeiten.
Und ich glaube, ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich das Schlusswort von Ruven Schröder gewesen sein bei dieser Sitzung, wo es dann eben klar gemacht wurde, wie es jetzt weitergeht. Genau das. So, Leute, und jetzt wird gearbeitet. Und dann raus aus der Tür, Handy an den Kopf und weiter Spieler suchen. Also so stelle ich mir das dann tatsächlich vor. Und Yannick, ja, für uns gilt das natürlich auch. Wir werden auch weiterarbeiten, klar, ne, die Trainerstab, die Staff-Geschichte, die ist noch offen. Wir werden uns damit beschäftigen, wie sich der Fußball von Gladbach entwickeln kann, werden den Transfermarkt weiter beobachten und nachhalten. Also Sommerpause gibt es nicht, steht ja auch noch so ein kleines Turnier in den USA an, wo der ein oder andere Borusse dabei ist. Also Borussia wird bei der Rheinischen Post ein großes Thema bleiben und das ist auch richtig und gut so. Und ich glaube, damit sind jetzt erstmal Akzente gesetzt. Und das war, glaube ich, das, was Ruven Schröder auch wichtig war, die Leute mit einem, zwar mit einer vielleicht für viele, ja, viele hätten sich es vielleicht anders gewünscht, das weiß er auch, aber trotzdem ist, glaube ich, seine Botschaft, Leute, wir können hier ganz positiv nach vorne gucken und wenn wir diesen Podcast jetzt vielleicht damit auch beschließen, ist vielleicht nicht schlecht, weil ich glaube, dass das in die richtige Richtung geht.
Ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl in die falsche, aber das ist jetzt ja halt dann auch mit unserer Aufgabe, das zu beobachten und zu bewerten, ob es in die richtige geht. Die Grundlage ist schon mal da und du hast das Wort Botschaften in den Mund genommen. Wir sind ja wirklich auch froh und mit uns wahrscheinlich viele, die sich mit Borussia beschäftigen, dass es diese Botschaften gab, diese klare Kommunikation, dass alle mitgenommen werden. Das war in der Wintertransferperiode schon so und ja, auch das, glaube ich, eine gute Grundlage für die Zukunft. Und ja, Stichwort an die Arbeit machen wir jetzt auch. Du hast gesagt, Telefonhörer an Kopf. Ja, das, Tastatur unter die Finger und weiter geht's. Ich gebe noch kein Versprechen ab, wann die nächste Folge erscheint. Entschuldigt uns dahingehend, weil wir müssen ja ein bisschen gucken, wann es dann auch Sinn ergibt. Aber wir werden einen regelmäßigen Rhythmus beibehalten. In dem Sinne, schöne Zeit, wir hören uns.
Tschö.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de